PPR, Superflex, Tight End Premium. Colston Loveland oder Matthew Gold?
Colston Loveland.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, ein wunderschöner Ostermontag in München. Letztes Mal, ich glaube es war letztes Mal, dass ich mich im Podcast über das Wetter bei uns beklagt habe, deswegen muss ich es quasi wieder gut machen. Bester Sonnenschein hier draußen. Ich hoffe bei dir auch. Wie geht's dir denn?
Ja, hier ist gerade so ein bisschen grau, eher wie es bei dir beim letzten Mal war. Also, mein Computer hier zeigt mir gerade an 15 Grad und stark bewölkt. Also, ja, so mittelmäßig halt eben. Ja. Genau, aber nach dem langen Wochenende kann man, glaube ich, ganz entspannt jetzt an die Folge hier rangehen. Draft-Woche praktisch, Ostermontag, an dem wir aufnehmen und ja. Deswegen alles soweit gut bei mir.
Sehr schön. Das ist doch genau richtig. Bei mir ganz ähnlich. Wie gesagt, Wetter hat sich hier ja ganz schön entwickelt über die letzte Zeit. Aber wir das Beste wird sowieso immer draus gemacht. Und ja, der NFL Rookie Draft der NFL Draft und damit Rookie Hype, der nimmt natürlich ganz schön Fahrt auf. Wir sind in der interessantesten Zeit rund um die NFL, somit, wenn sie natürlich nicht spielt, das muss man sagen, wenn nicht die Wochenenden sowieso voll sind mit Spieltagen. Die Gerüchteküche brodelt irgendwie. Es gibt immer wieder neue Mockdrafts, die man sich anhören kann, durchlesen kann und so weiter. Wir bekommen ein klareres Bild, glaube ich, was so passieren wird. Wir werden heute nochmal einen finalen Pre-Draft, Mock-Draft machen. Da wird sich das Ganze auch sicher abbilden. Man merkt, man hat einfach so, ja, irgendwie vielleicht 18 Prospects, bei denen man relativ sicher ist, wo sie gehen, dass sie Draftkapital bekommen. Aus unserer Fantasy-Football-Brille gedacht. Alles Weitere ist dann oder steht ein bisschen in den Sternen. Da wird es diejenigen geben, die in den nächsten zwei, drei Wochen im ADP massiv nach oben schießen. Wer auch immer in der zweiten Runde wieder geht, wer auch immer vielleicht noch ein Late-First-Round-Rookie-Pick wird, denken wir an einen Spieler wie letztes Jahr, jetzt blinke ich schon selbst, bei den 49ers, unser Receiver, Ricky Pearsall, der plötzlich noch ein Late First wurde und mit Sicherheit du den in Pre-Draft, Rookie-Drafts eher in einer dritten Runde ganz entspannt picken konntest. Das heißt, wir machen heute einen 3-Runden-Rookie-Mock und all die Spieler, die da in der dritten Runde gehen, können noch ganz schön nach vorne schießen. Sogar Spieler, die wir heute nicht picken werden, können durchaus sehr relevant werden und noch zu Zweitrunden-Picks werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sehr spannende Zeiten. Bevor wir das machen, würde ich sagen, starten wir heute mit einer kleinen Warm-up-Frage in unserer Folge. Wir haben nämlich in unserem Mailbag-Channel auf unserem Discord von Take Some More eine Frage bekommen. Die kam heute rein, um 3:45. Also für alle nicht Bayern um 3:15 oder um 14:48 Uhr, wie auch immer. Also vor wenigen Stunden. Er fragt, was bräuchtet ihr, um in engerer Taktung Folgen zu machen? Mehr Zeit, mehr Themen, mehr Bock oder mehr Geld? Phil, sag mal, was fehlt dir, um mehr Folgen zu machen?
Ja, also ich würde sagen, mehr Zeit, mehr Themen, manchmal auch mehr Bock, je nachdem. Es sei denn, Zeit und Bock gehen ja oft auch einher, ne? Also so und ich glaube, das ist einfach eine Kombination aus vielen Sachen, dass man einfach nicht mehr so viel Zeit eben für Dynasty inklusive Podcast hat oder sich auch nehmen will teilweise. Und ich glaube, das ist eigentlich bei mir der Hauptgrund.
hätte ich mehr Geld, müsste ich ja meinen Job nicht machen, ne? Dann hätte ich vielleicht wieder mehr Zeit.
Ja,
Aber
gut, okay.
nein, wir brauchen nicht
Also
drüber
dann.
sprechen, das ist gar keine Frage. Ich gebe dir da hundertprozentig recht, dann selbst wenn ich so viel Geld hätte, dass ich nicht arbeiten gehen muss, man sucht sich ja immer wieder neue Themen irgendwie, die einen richtig herausfordern, auf die man Lust hat. Und als wir vor jetzt mittlerweile über 4 Jahren angefangen haben, den Podcast zu machen, war das für uns beide ja was Neues. Wir wollten mal ein bisschen, ja, irgendwie auch frischen Wind in diese Podcast Landschaft reinbringen oder halt in diese Dynasty Podcast reinbringen, auch einen Deutschen dazu machen. Gab ja da nur Englische eigentlich, die sich dem Thema gewidmet haben, und wie das halt so ist über die Jahre. Du hast ja unser Ansatz, wie wir Dynasty spielen, ist, glaube ich, relativ klar mittlerweile. Den haben wir dargelegt. Das heißt, irgendwo, wie viel Neues kommt dann da raus? Das heißt, Take Some More, die Frage, die zurückgehen würde, von mir aus wäre, was braucht es, dass du deinen Podcast anfängst und dass du nicht auch deine Sichtweise auf das Ganze reinbringst? Denn Phil und ich, wir haben jetzt 4 Jahre lang gemacht. Es wäre ja gut, wenn unsere Hörer eigentlich das als nächstes machen und dass einer nach dem anderen eigentlich anfängt und so ein bisschen, dass man auch wieder was Neues reinbekommt, ne? Das macht doch eigentlich die Landschaft oder dieses Format, dieses Medium auch aus, dass es nicht immer die gleichen bleiben, die was erzählen und die Ansätze reinbringen.
Ich sehe schon, du, wir müssen demnächst eine Gastreihe mit Hörern starten.
Es wäre total interessant, sowas zu machen, ne? Dass man sagt, hier, Jungs, man kennt das doch, ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen wie, ja, da muss man jetzt die richtige Sportanalogie finden, aber Roger Federer hat irgendwann auch nicht mehr die großen Turniere gewonnen. Da kamen auch die Jungen nach und haben ihn irgendwann geschlagen, ne? Das ist so.
Ja. Ach Gott.
Auch wenn
Klingt
ich,
schon.
also ich, habe ich uns jetzt gerade auf eine Stufe mit Roger Federer gestellt, das war unabsichtlich, aber es war so nicht gemeint, auch wenn ich uns eigentlich sehe, uns natürlich schon am Mount Rushmore der Podcaster, ne, das ist auch klar. Also wüsste ich nicht, wer da sonst noch hinkommen kann. Ist ja ganz klar.
Absolut.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Frage. War eine sehr kreative Frage. Hat mir auch gut gefallen. Genau. Take some more. Coole Idee. Und gerne an alle anderen gerne auch mal solche Fragen stellen, bevor wir uns, damit wir auch ein bisschen hier gechallenged werden. Und ja, dass ihr den Podcast auch mit ein bisschen abwechslungsreich haltet. Wir
Ja.
machen heute, wie gesagt, den Rookie Mock Draft. Davor haben wir aber noch unsere Standardkategorie, die Hörer-Trades. Da haben wir eine neue Einsendung bekommen. Die kommt von Rob Nohut. Wir haben hier einen Deal. Es ist eine 12er Superflex Half PPR-Liga mit 10 Startern. 6 Punkte für einen Passing-Touchdown und einen halben Bonuspunkt für einen Receiving First Down. Wir, ja, also. Dementsprechend auch, ja, ich meine, gilt natürlich für Receiver und für Running Backs gleichermaßen. Wir haben hier einen Deal, der sich vor allem um Receiver dreht. Robno sagt, ja, oder was er selber sagt dazu, das sage ich gleich. Erstmal der Deal selbst. Robno, ich sehe das zwar nicht, aber warte mal kurz, jetzt muss ich hier das Ding doch nochmal durchlesen. Ja, er bekommt hier Justin Jefferson und den 106, gibt dafür ab CJ Stroud, Marvin Harrison Jr. und Josh Downs. Ich lese nochmal kurz auch für alle Hörer vor. Habe auf Quarterback Nix, Caleb, Stroud, Penix, Fields und wollte einen der Quarterbacks, hier in diesem Zuge eben Stroud, gegen eine andere Position tauschen. Ich bin Contender und greife dieses Jahr mit dem Team an. Habe jetzt neben Justin Jefferson auf Wide Receiver noch Brian Thomas Jr., Puka Nacur, Malik Nabers und Rome Odunze. Als Picks dieses Jahr noch den 102 und jetzt eben den 106. Wie bewertet ihr den Trade?
Ja, also für mich bei der Bei dem QB-Room ist das für mich auf jeden Fall ein Trade, den ich auch machen würde. Also Jefferson hier natürlich das wertvollste Piece, was er bekommt. Gibt dafür mit Stroud und Harrison jetzt auch Pieces ab, die nicht unerheblich sind. Downs ist das auch echt ganz, ganz okay, den er hier auch mit abgibt. Und ja, bekommt hier noch den 1-6 on top. Also ich finde das Paket Jefferson 1-0-6 echt. Ist ein guter Return für das, was er abgibt, dass er den auf den QB-Room, also es bringt dir halt nichts, fünf QBs halt irgendwie zu carryen, die auch alle diesen Wert haben, aber alle auch ein Stück weit fragil sind, würde ich sagen. Also
Genau.
irgendwo, ja, und in dem Sinne absolut sinnvoll in der 10 Start. Ne, also 10 Starter sind es genau nicht. Also das ist eine 12er Liga, okay, ne. Also falscher Gedanke, ganz kurz. Ja, nee, aber er gibt auf jeden Fall für mich Sinn und Jefferson ist hier auf jeden Fall ein Premium-Asset, was genau der richtige Move ist für einen Contender hier, aus meiner Sicht.
Ja, gehe ich komplett mit. Ich glaube, es ist soweit. Also, ich kann auch die andere Seite verstehen, in einem gewissen Szenario zu sagen, ja, ich brauche eben unbedingt den Quarterback und hier bekomme ich mal einen, dafür muss ich Jefferson aufgeben, würde wehtun, aber wäre in Ordnung der Return. Also, ich finde, der Deal ist soweit fair. Es ist eben, man kann auch in der anderen Situation sitzen und irgendwie diese fünf Quarterbacks, wie du sagst, haben und irgendwie will dann keiner, zieht keiner so richtig dran. Zwei tanken heftig, wollen gar keine Quarterbacks starten, dann sind die schon vom Markt und dann spielst du gefühlt in der Zehnerliga. Und wenn du, und dann plötzlich ist da auf Quarterback gar kein Druck mehr. Und dann ist so jemand wie Fields, also den kauft dir keiner ab. Und dann hast du eben die ganzen fragilen Assets. Ich finde dafür, dass du da dann offensichtlich nicht diesen Megamarkt auf Quarterback hast, ist das ein wirklich guter Deal, mit dem kann man leben. Und ja, also das Receiving, also der Receiving Core mit Jefferson, Brian Thomas, Puka Nacur, Malik Nabers, holy moly, der gefällt mir schon sehr gut, der Room. Von dem her, das ist ein richtig schöner Bild jetzt. Ist auch ein Team, das über Jahre hinaus als Contender wirklich überleben kann. Jetzt mal gucken, wie die Quarterbacks überleben. Würde mich sehr freuen für dich, Robnot, wenn Caleb den nächsten Schritt macht, wenn Penix sich etabliert, Bo Nix weiter seine Leistung bestätigt, dann kann das schon richtig gut werden. Also sehr, sehr cool. Im Prinzip muss man ja fast sagen, sollte noch mal eine Möglichkeit aufgehen, den nächsten Quarterback noch zu verschiffen, um noch vielleicht auf Running Back zuzuschlagen, dann wäre das ja auch noch ganz passend. Also sehr, sehr spannendes Teambild, sehr gut, richtig schönes Setup und jetzt ein Cashen.
Also ich würde in diesem Szenario sogar drüber nach oder in dieser Mannschaft mit dem QB-Room halt sogar überlegen, ob ich nicht einen Caleb oder so nehme, vielleicht den 1-0-6, den ich bekommen habe, und das als Package irgendwie für Josh Allen schicke.
Ja.
Und vielleicht da, also vielleicht muss
Ja,
ich da noch
für
ein
einen
bisschen was
Elite
drauflegen,
Quarterback
so
irgendwie.
okay,
Ja,
ne?
ja,
Aber
ja.
why not, ne? Also wenn ich
Ja.
wirklich Contender werden will, also ist das für mich halt. Würde ich da gucken, dass ich halt auf QB zumindest eine Option habe, der wirklich in Anführungsstrichen sicher ist.
Safe
Ne?
ist,
Ob es
ne?
nun Josh
Ja.
Allen ist, ob es ein
Ja.
Lamar ist, irgendwie so jemand,
Ja.
der halt eben so groundbreaking auch die Punkte auf jeden Fall macht. Und
Ja.
da gibt es ja
Ja.
ein paar Optionen.
Ja. Eventuell auch Udunze da reinpacken. Könnte auch eine
Ja.
Möglichkeit sein, der so ein bisschen, wo du sagst, der ist natürlich hier schon Luxus hinter Jefferson, Brian Thomas, Booker und Neighbors. Wäre auch eine Möglichkeit, dass man da jemanden auch locken kann. Vielleicht sogar im Package eben mit Caleb hier die zwei Bears zusammen direkt den Stack weitergeben. Wäre ganz interessant. Gut, das zu unserem Hörer-Trade der Woche. Phil, bevor wir mit unserem Mock starten, würde ich sagen, du machst nochmal Werbung für uns. Wo kann man uns denn folgen?
Ja, wie immer auf x@dynastyflo mit ph, dir @49erflo, mir @phil8190 und kommt gerne in unseren Discord-Channel. Da könnt ihr dann auch so schöne Hörer-Trades posten, die wir dann analysieren. Und ja, unterstützt uns auch gerne monetär. Flo, wie funktioniert das?
Das geht über patreon.com/dynastyflow oder paypal.me/dynastyflow. Vielen, vielen Dank an alle Unterstützer hier aus den vergangenen Jahren und an alle, die uns weiterhin unterstützen. Damit gehen wir jetzt aber rüber wirklich zu unserem Rookie Draft und ja, wir haben unsere Standardregeln, ist ein PPR, Superflex, Tight End Premium, Mock. Wir sagen mal, wir haben 10 Starter-Positionen, die wir füllen müssen, feste Tight End-Positionen natürlich. Ja, genau, damit starten wir rein. Du hast mir den 101 gelassen, der freut mich natürlich. Du kannst mir den eindeutigen Konsensus 101 auch geben. Ashton Gentry, Running Back aus Boise State. Bin gespannt, wo das Draftkapital am Ende landen wird. Ich ja, hoffe einfach hier auf einen Top 10 Running Back nach wie vor und bin gespannt. Aber ich glaube, er ist das beste Prospect, das wir dieses Jahr haben. Absolut bulletproof hier an der Stelle. Ich glaube, es ist mittlerweile alles gesagt über ihn. Jetzt warten wir einfach drauf, dass das veredelt wird am Donnerstag.
Ja, in dem neuesten 7-Runden Mock-Draft von Chad Reuter von, oder ja, wie auch immer man den Nachnamen ausspricht im Englischen, auf NFL.com ist er an 1-4 zu den Patriots gemockt.
Also der würde mir nicht mal gefallen, weil ich irgendwie auch Ramondre nach wie vor noch ganz gut finde. Aber ja, man sieht, Ashton Gentry ist durchaus, ja, ist durchaus hoch angesehen, ne?
Ich
Es wäre
glaube
natürlich
an
schon
dem
noch, es
Punkt,
wäre schon noch gut, brauchen wir nicht drüber reden.
ja, also ich glaube an dem Punkt ist sein Floor 1-10 zu den
Krass.
Bears. Ich glaube, das ist sein Floor tatsächlich mittlerweile. Ich glaube halt, ja, ich glaube bei den Giants fängt es an, die nehmen könnten. Naja, sogar Cleveland könnte ihn theoretisch nehmen. Also ich würde jetzt, also es würde mir
Ich
jetzt
glaube,
nicht
dass
schwerfallen zu.
Cleveland mit Hunter fix ist, ehrlich gesagt.
Ja, glaube ich. Also glaube ich jetzt auch. Ich würde jetzt kein Geld drauf wetten. Aber ich sag mal, das ist sein Ceiling im Prinzip. Also Tennessee wird ihn
Stimmt.
nicht nehmen, aber sein Ceiling wäre für mich 1-2. Vielleicht geht auch jemand hoch für ihn. Who knows? Also irgendwie, ich glaube, zwischen 1-2 und 1-10 werden wir ihn auf jeden Fall sehen. Und da gibt es halt
Ich hoffe auch.
eigentlich alle Teams, abgesehen vielleicht von den Jets, aber selbst die würde ich nicht ausschließen, könnten ihn
Aber
halt
das
nehmen.
wäre der Worst Case. Das hoffe ich einfach, dass die Jets ihn nicht nehmen.
Ja,
Weil
klar,
das wäre
das wäre
mit
natürlich für den
Breeze,
Arsch.
das wäre wirklich für den Arsch. Das wäre so für alle Seiten das Schlechteste.
Safe. Dann mache ich weiter und ich gehe an der Stelle jetzt hier auch mit dem Running Back. Und ja, ich bin nach wie vor großer Omarion Hampton Fan. Ich sehe die beiden, also ich gehe einfach davon aus, dass Gentry das bessere Draftkapital bekommt, logischerweise. So, das ist safe. Ich werde es nachher so ein bisschen Landing Spot dependent machen, wer für mich wirklich der 1-1 ist. Ich bin, wie gesagt, ich mag Hampton als Prospect lieber. Ich finde Genty auch super, ne? Also so nicht, das soll jetzt gar kein Knock gegen Genty sein. Bei mir wird es halt, wie gesagt, wird es halt Landing Spot Dependent ein bisschen sein. Und ja, jetzt Hampton ging an 20 zu den Broncos im Mockdraft. Ich nehme das so ein bisschen mal so als Referenz, dass man auch so ein bisschen so mal einordnen kann, was kann überhaupt möglich sein, wo könnte er landen. Ich könnte mir bei Hampton aber auch gut vorstellen, dass er viel früher geht. Also irgendwie habe ich so ein Bauchgefühl, ich sag mal, ähnlich wie bei Jahmyr Gibbs vor ein paar Jahren, ich habe irgendwie so ein Bauchgefühl, dass irgendwie Teams sagen, boah, ich habe jetzt Genty nicht bekommen und ich gehe hier mit einem sehr, sehr guten Prospect und nehme, was weiß ich, vielleicht auch da die Bears oder so, die dann sagen, okay, komm, wir wollen unseren Running Back haben, unser Workhorse haben und nehmen ihn dann und dementsprechend glaube ich. Also das wäre mein Tipp wirklich für den Draft am Donnerstag, so ein bisschen kleiner Hot Take, also würde ich nicht mal als Hot Take nennen, aber als kleiner Hot Take, dass wir ihn über also vor 1,20 sehen.
Ja,
Also vor dem
da,
20.
also
Pick in der ersten Runde.
ja, vor dem 20. Ja, also das wird irgendwo sein Over-Under, wird ja irgendwo da so sein. 19,5 Over-Under fände ich vielleicht sogar ganz spannend, also für ihn. Das ist so, könnte ich mir vorstellen, dass sich da auch die Betting-Line quasi einpendelt bei ihm. 20 sind halt die Broncos dran. Da wird er ja immer wieder hingemockt und wäre spannend. Also Hampton verstehe ich. Ich bin mit ihm als Prospect nicht so hundertprozentig warm geworden, muss ich auch sagen. Werde aber, wenn ein Running Back an 20 geht zum Beispiel oder an 15, mit Sicherheit hier nicht die Finger von lassen, sondern absolut gerechtfertigt, ihn hier zu nehmen. 1-3. Für mich ganz spannend. Ganz spannender Pick. Ich bin mittlerweile, und das ist jetzt, jetzt ist die Frage, Phil, jetzt müssen wir machen hier einen, wenn wir hier Rookie picken, also Rookies wirklich picken würden, ne? Wir wären hier on the clock mit unserem eigenen Dynasty-Team
Ja.
und wir müssten mit allen Gefahren und so weiter leben. Dann nehme ich hier, ich nehme hier Cam Ward. Ich bin mir sehr sicher, dass er da 1-0-1 sein wird. Ich glaube, Cam Ward hier liegen zu lassen wäre frevelhaft geradezu. Superflex, den 1-0-1, Titans, Starting Quarterback, einbetoniert. Da gibt es überhaupt nichts. Ist auch ganz klar der beste Quarterback in dieser Draftklasse. Den nehme ich mit und bin da auch no regrets, wie man so schön sagt.
Ja, also ja, safe wäre auch mein Pick gewesen hier. Also hättest du jetzt den Spieler genommen, den du vielleicht im Hinterkopf gehabt hast gerade, dann, also wie gesagt, dann wäre hier 1-4 auch easy Ward mein Pick gewesen. Also glaube ich auch. Ich bin da deiner Meinung, den kann man hier eigentlich nicht liegen lassen. Ja, und jetzt ist ja hier irgendwie für mich auch wirklich ein Teardrop. Ne? Also das ist
Finde
wirklich
ich auch.
hier, so also die ersten drei, finde ich, kann man machen, wie man möchte, finde ich auch fast. Also für mich die beiden Running Backs ein Tick über Ward, aber also ich würde es jetzt auch nicht hassen, wenn einer an 101 Ward nimmt, wenn er wenn er zum Beispiel needy ist oder irgendeinen wirklich krassen Rebuilder hat oder so, im Bestfall tradest du runter, aber whatever, ne? Also ich sag mal, das würde ich jetzt nicht hassen, würde ich auch wahrscheinlich nicht kritisieren, wenn das jemand täte, wenn ich es umgehen kann, okay, aber sonst, ja. Ja, okay, also ich gehe an der Stelle dann mit dem nächsten Running Back und ich gehe jetzt hier auch so ein bisschen in Anführungsstrichen Sicherheit, ja. Ich muss mich jetzt entscheiden hier zwischen zwei Spielern, aber ich gehe mit meinem Faith von den beiden. Oftmals wird es halt andersrum gesehen und kann auch sein, also wenn er im Draft in Runde 3 geht zum Beispiel, dann würde ich ihn zum Beispiel auch abstufen. Aber Quinshon Judkins ist hier mein Pick. Ja, ich glaube halt einfach, er ist so der dritte All-Around-Back. Der dir easy ein Workhorse in der NFL sein kann und ja, wenn der im richtigen Spot landet, das auch sein wird. Also auch schnell und wie gesagt, hat immer im College auch produziert, ist wie gesagt schnell genug, kann den Ball fangen, kann eigentlich alles gut genug und ich denke, das wird ein NFL-Back sein, den wir auch die nächsten Jahre sehen werden.
Kann ich absolut nachvollziehen. Quinshon Judkins ist ja auch so ein Spieler, ich weiß, der ist ja auch so, ja, weiß nicht, der wird jetzt für so, ich weiß gar nicht, wie so ein super Plotter dargestellt zum Teil. Ich weiß gar nicht,
Ja,
warum eigentlich. Er ist ja,
so
wenn
falsch.
man ihn anschaut, hatte er nicht den besten Weitsprung von den Running Backs? Also so, ist er nicht. Das muss ich direkt mal nachgucken. Ich glaube, er ist so irgendwie 11 Fuß in diesem Weitsprung gehüpft und der Typ ist halt 220 Pfund schwer, unfassbar explosiv, hat einen Burst-Score im 94. Percentile, der ist wirklich athletisch. Also, das ist halt, weil er bei Ohio State jetzt, sag ich mal, weniger Yards per Carry hatte als Trevion Henderson in einer komplett anderen Rolle, wird er so ein bisschen als, weiß ich nicht, Early Down Thumper von manchen gesehen und finde ich wirklich ungerechtfertigt. Deswegen, Judkins, ich verstehe es absolut, dass du ihn hier vorne hast. Ich finde auch, dass er in dieses Tier reingehört. Ich nehme jetzt als nächstes seinen Buddy quasi aus Ohio State, Trevion Henderson, der einfach der bessere Receiver ist. Sage ich mal, sind eher die High-Value-Touches im Zweifel, die er hat, aber trotzdem muss man dann natürlich sehen, wie sieht's also mit Goal-Line aus und so weiter. Wo wird er denn hinkommen? Wenn Trevion Henderson in der zweiten Runde bei den Cowboys landet, dann ist natürlich hier irgendwie der Hype-Train komplett am Abfahren. Wenn Trevion Henderson in der zweiten Runde bei den Jets landet, dann fährt der Hype-Train nicht so ab. Wir werden
Ja,
einfach
safe.
sehen, was passiert. Deswegen muss man gucken, aber ich finde, das sind zwei richtig coole Prospects. Ich mag beide sehr gern, sind für mich Neck in Neck und für mich ist der, dass ich habe das, glaube ich, vor zwei oder drei Folgen schon gesagt, in dem Moment, wo einer geht, picke ich den anderen als nächstes. Und zwar auch ohne irgendwelche Probleme.
Ja, su super. Also da ist wirklich für mich jetzt wirklich Draft Spot und also Draft Capital und auch Landing Spot super interessant, ne? Und danach würde ich sie auch einsortieren, logischerweise. Aber ja, also wie gesagt, da, also ich als Prospect mag ich Judkins lieber, aber es ist für mich wirklich, also für mich ist es aktuell 55, 45 so zwischen den beiden. Und wie gesagt, das kann sich halt durch den Landing Spot oder sowas auch echt schnell flippen. Ja, ich glaube, beide werden produktiv in der NFL sein.
Denke ich auch.
Ja, jetzt wird es nicht gerade einfacher.
Ja.
Aber ich entscheide mich jetzt hier für den ersten Wide Receiver und ich bleibe bei Tedarroa McMillan. Und ja, ich glaube nicht, dass er der erste Receiver vom Board sein wird. Aber irgendwie, ich sag mal, bei ihm, er wird Draftkapital bekommen innerhalb der Top 20 mutmaßlich. Und ja, wird denke ich, auch gleich eine gute Rolle spielen. Also ich gehe davon aus, wie gesagt, dass wir da ein gutes Prospekt haben.
Ja, ist ganz spannend. Ich hoffe wirklich bei ihm auf First-Round-Draft-Kapital. Das wäre nicht unbedingt ein Game-Changer, aber das würde sein Stock hier validieren und dann kann man den auch sehr guten Gewissens Mitte der ersten Runde picken. Gehe hier auch auf den Receiver. Ich gehe jetzt aber auf den ersten Receiver, der vom Board gehen wird in der NFL. Ich schnapp mir jetzt Travis Hunter. Ich finde, es ist mittlerweile schon. Ich bin mittlerweile sehr sicher, dass wir ihn als Receiver in der NFL sehen werden. Ich bin nicht sicher, inwiefern er auch noch Cornerback spielen wird und vor allem wie viel. Aber ich mag ihn sehr, sehr gerne als Receiver. Ich glaube, er ist absoluten Special-Spieler, ein Special-Talent und ich glaube, dass er ein krasser Stil sein könnte hinten raus. Ich glaube, dass jetzt ist es natürlich so. Wir werden es auch wahrscheinlich in 3, 4 Wochen nicht hundertprozentig wissen, was seine Rolle sein wird. Wer auch immer Mitte der ersten Runde den Shot nimmt, das Risiko eingeht, ja, geht eben Risiko ein, hat Ups und Downsides. Für mich ist die Upside ein bisschen größer als die Downside. Bin da ganz guter Dinge.
Ja, das hier jetzt auch eine faire Range einfach, wo du auch kein Bulletproof Prospect mehr
Genau,
bekommst.
ja.
Hunter Talent-wise halt auf jeden Fall stark, kann man gar nicht anders sagen. So, und du musst halt mit dem Risiko leben. Gut, bei anderen Spielern hast du halt das Risiko, dass sie einfach scheiße sind. Hier hast du das Risiko, dass sie halt einfach nicht auf der Position spielen.
Ja.
Also so, ne, das
Ja.
muss man halt, denke ich, so nüchtern kann man es vielleicht analysieren.
Ja.
Und dementsprechend kann ich es nachvollziehen, Hunter hier zu picken. Ja, jetzt ist für mich hier im Prinzip auch wieder, also so ein, ich glaube, so ein Tierbreak, würde ich sagen. Also ich würde sagen, die Top 3. Dann haben wir vier Spieler so, finde ich, diese vier Spieler so grob in einem Tier, ja, so mehr oder weniger. Und jetzt kommt für mich ein neues Tier und da fange ich mal an. Und zwar nehme ich hier einen Tight End. Und zwar Courtland Loveland von den Michigan Wolverines. Also der auch, glaube ich, sag mal, der Floor ist irgendwo, oder das Ceiling ist irgendwo, keine Ahnung, 13 bei den Colts oder sowas. Und irgendwie der Floor ist irgendwo Ende der ersten Runde, glaube ich. Ja, ist einfach, glaube ich, ein unfassbar talentierter Receiver. Und das ist ja das, was wir für Fantasy auch eben wollen. Und dementsprechend Loveland, wenn ich einen Tight End benötige und Lust habe, den Shot hier zu nehmen, dann mache ich das.
Ja, verstehe ich. Wir kommen bestimmt noch im weiteren Verlauf zu einem anderen Tight End, den ich auch sehr gern mag. Es ist cool, dass wir auch auf Tight End richtig gute Prospects haben, die es wert sind, in der ersten Runde gepickt zu werden. Ich bin ein bisschen am Hadern jetzt für meinen nächsten Pick. Ich glaube, ich werde jetzt auf Receiver weitermachen. Ich glaube, ich bleibe halt weiterhin bei meinem Emeka Ibuka, Ohio State Pick. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er aus der ersten Runde rausfällt. Ich glaube, dass er da gehen wird. Ich glaube, dass er auch nicht unbedingt hier so auf 31 Grad noch so reinrutscht, sondern der sollte Top 20, spätestens Top 25 Draftkapital bekommen. Ich mag ihn als Spieler ganz gerne. Ist halt nicht der Ceiling-Pick hier. An 1,9 braucht man auch nicht drüber sprechen. Es ist der Floor-Pick. Der wird eine NFL-Karriere haben. Ich glaube aber, dass er wirklich, wir haben es mit Amon-Ra gesehen oder mit Puka, es gibt also diese physischen Receiver über die Mitte des Feldes, die sind schon was wert, die haben eine Rolle in der NFL. Das ist das Ceiling, was ich für Emeka Ibuka auch sehe. Ich sage jetzt nicht, dass das das Wahrscheinlichste ist, dass er der nächste Amon-Ra St. Brown wird, aber da dieser Spieler mittlerweile auch bewiesen hat, also dieser Spielertyp bewiesen hat, dass er auch ein gutes Ceiling haben kann, finde ich, ist es gerechtfertigt, irgendwo Ibuka hier an 1,9 zu nehmen. Und es ist auch ein ganz spannender, also eines der, sage ich mal, interessantesten Prospects, was den Landing Spot angeht, weil der davon schon sehr abhängig ist.
Ja, also klar, Slotrolle sollte vorprogrammiert sein irgendwie.
Ja.
Ja, mal schauen, also bleibt spannend bei ihm auf jeden Fall. Aber ich bin auch deiner Meinung, ich glaube auch erste Runde, gerade bei dem Talent, was auf Receiver da ist, halt sollte eigentlich ziemlich safe sein. Gut, dann gehe ich jetzt hier auch mit einem Passcatcher und zwar wieder einem Wide Receiver, nachdem ich gerade beim Thailand war. Und ja, bei allem, was man hört, auch ein sicherer First Rounder. Und deswegen nehme ich hier Matthew Golden. Ja, ich musste mich in der Anfangsfrage entscheiden zwischen
Ja.
Loveland und Golden. Ja, es ist auch Neck in Neck hier, wie man sieht, für mich aufeinanderfolgende Picks quasi. Ja, Golden sicherlich, also hat seine Vorzüge, hat beim Combine gezeigt, wie schnell er laufen kann, ist mit Sicherheit kein schlechter Receiver, sicherlich auch kein Blue Chip Talent, ne, aber an 1,10 mit First Round Capital, vielleicht in einem guten Landing Spot, nehme ich den Shot hier gerne.
Verstehe ich. War auch definitiv einer der Spieler, die ich hier mit auf dem Zettel hatte, an 1,9. Jetzt an 1,11 bin ich so ein bisschen so an der, also wie soll ich sagen, entweder entscheide ich mich hier mehr fürs Talent oder die Position. Ich glaube, dass wir gesehen haben, Quarterbacks mit Draftkapital sollten wir auch respektieren. Ich werde an 1,11 jetzt hier Shedeur Sanders einloggen. Glaube schon, dass er den Floor 1-9 zu den Saints hat mittlerweile. Und das ist dann, das wäre dann eben ein Top 10 Quarterback. Die haben eigentlich immer so relativ beständig Value gehabt in Dynasty. Ist dann im Zweifel auch mal ein Spieler, den man erstmal einloggt, mitnimmt, guckt, wo ist ein Quarterback-Need in der Liga auch da. Da kann man den dann im Zweifel auch unterbringen. Er wird spielen. Ich glaube auch, dass er nicht so schlecht ist, wie er von manchen gemacht wird. Der könnte eine sehr, sehr solide Rolle haben und ich weiß nicht, also Dak Prescott war ein Viertrunden-Pick, Russ war ein Drittrunden-Pick, Brock Purdy war der letzte Pick in der irgendwie siebten Runde. Wir wissen einfach nicht so ganz sicher, was Quarterbacks sind. Shedeur Sanders hat schon deutlich mehr gezeigt als all diejenigen am College und deswegen bin ich da ganz guter Dinge, dass er auf jeden Fall eine Chance hat und man sollte jetzt nicht von Haus aus sagen, dass Shedeur Sanders sowieso nur ein, ich weiß gar nicht, Sam Darnold-Verschnitt ist. Das finde ich, wird ihm dann, ja, oder ich weiß gar nicht, also, ja, der Arm ist jetzt nicht der stärkste, verstehe ich auch, aber ein Quarterback-Spiel ist vor allem wirklich vor allem mal davon bestimmt, was du dann im Kopf machst, wie gut du im Processing bist. Und wir wissen es bei Shedeur Sanders schlicht und ergreifend noch nicht, wie er in der NFL-Offense mit einer O-Line funktioniert. Denn sind wir ehrlich, die Umstände werden für ihn nicht schlechter in der NFL, höchstwahrscheinlich als in Colorado, was Protection angeht.
Ja, und auch was Coaching betrifft, glaube ich, ist da halt auch noch, also Colorado ist halt auch keine Elite-Uni, ne? Und also ich glaube, wenn Sanders jetzt irgendwo bei einem besseren College, wo er auch, glaube ich, hätte hingehen können und nicht einfach bei seinem Vater geblieben wäre, dann hätte er da, glaube ich, auch schon eine andere Ausgangslage gehabt. Und ja, gucken wir auf die Top-Quarterbacks irgendwie, wir gucken auf Manning, Brady, Drew Brees oder so, das waren jetzt alles keine Spieler, die einen Kanonenarm hatten. Also ich will jetzt ihn nicht damit vergleichen, aber also ich will auch nur damit sagen, es ist aber nicht alles. Also
genau.
Stimmt. Immer besser, einen guten Arm zu haben, aber naja. Gut, nee, kann ich auf jeden Fall verstehen. Sanders und ich, also solange er in der ersten Runde geht, nehme ich ihn auch in Rookie Drafts in der ersten Runde.
Ja.
Gut, dann gehe ich mit einem Spieler auch mit dem nächsten Tight End hier und zwar Tyler Warren hier für mich, also ist ein Top 10 Pick aller Wahrscheinlichkeit nach aktuell irgendwie und dann kann ich ihn hier nicht aus der ersten Runde fallen lassen. Ich persönlich bin nicht davon oder bin davon überzeugt, dass er ein guter Tight End ist, aber nicht so ein guter Fantasy Tight End im Verhältnis. Dennoch wird er bei dem Draftkapital dann eine Rolle in der Offense spielen und dementsprechend nehme ich ihn hier.
Jetzt mal eine vielleicht fiese Frage so, aber was ist denn der, weil das sagt man ja gerne, also sage ich ja auch gerne, ist wahrscheinlich ein besserer Tight End, NFL Tight End als Fantasy Tight End. Was ist denn der beste NFL Tight End, der aber nicht so ein guter Fantasy Tight End ist? Ich glaube, Da reden wir oft davon, ja, okay, das ist halt auch ein super guter Blocker und dadurch jetzt nicht so extrem ins Receiving Game eingebunden. Aber wenn ich jetzt dran denke, wann waren denn die besten NFL-Tight Ends, die auch komplett waren, dann denke ich an den George Kittle, an den Gronkowski, so die halt auch wirklich Mismatches waren im Run-Blocking. Ich weiß gar nicht, wer waren denn diese Jungs, die man vielleicht jetzt gar nicht so instant, die einem gar nicht so in den Kopf sofort schießen, die gute Blocker waren, die auch gute Passcatcher waren, die aber dann in Fantasy nie so richtig aufstellbar waren. Sind das dann die, ich weiß gar nicht, ist ein Cole Kmet ein super Run-Blocker? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, schlicht und ergreifend. Ne? So, ich weiß es einfach nicht. Und jetzt überlegt euch mal, so jeder, weiß ich nicht, also ein Kyle Pitts, da wissen wir alle, der war jetzt nie für sein Run-Blocking bekannt. Dafür wurde er auch nicht an 4 gepickt. Welcher Spieler wurde denn früh gepickt für sein All-Around-Package? Selbst das könnte ich jetzt gar nicht mal unbedingt sagen und war dann enttäuschend. Ist es dann Pat Freiermuth oder David Njoku? War auch ein klarer Receiving-Tight End. So. Deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass Tyler Warren auch gut abliefern wird im Receiving Game. Wenn er quasi als Spieler funktioniert und überzeugt, dann wird er auch in Fantasy überzeugen. Da bin ich guter Dinge.
Ja, ja, also am Ende des Tages, die reinen Run-Blocking-Titan kennt keiner. Das kann man, glaube ich, so konstatieren. Ja, ja. Also das ist einfach so, ne? Ich sag mal, das sind ja oft dann auch welche, die in Two-Titan-Sets dann eingesetzt werden und so weiter. Also da gibt es schon ein paar Spieler, wie gesagt, die einfach nur nicht, die einfach keinen jucken, gerade in der Fantasy-Landschaft nicht. Ja. Und die dann alle Jahrhunderte mal einen Touchdown fangen und dann auch von allen aufgepickt werden und dann diese ganze Saison nichts mehr machen. Nein, das, und jemand, der halt das All-Around-Game hat, der wird halt auf dem Feld stehen. Und der Titan ist halt oft auch die kürzeste Anspielstation so und dann kriegst du auch Production. Die Frage ist halt einfach nur am Ende das Ceiling, wenn du jemand bist wie in der Vergangenheit, was weiß ich, Kelce, Waller und diese ganzen Konsorten, die halt im Prinzip reine Receiver waren, so und in die Kategorie würde ich halt Loveland eher stecken. Ich glaube, dass die ein höheres Ceiling haben. Dennoch, auch ein Warren, wenn wir jetzt mal sein Ceiling, sag mal, sein Ceiling wäre jetzt George Kittle, wenn wir das nehmen, auch das ist ein gutes Outcome. Deswegen nehme ich ihn ja auch in der ersten Runde halt noch.
Ja, ja.
Safe. Also klar, natürlich, wenn man sich das nicht verspricht, dann, wenn man sagt, okay, er ist ein reiner Blocker, dann sollte man ihn gar nicht nehmen am besten.
Genau. Aber diese reinen Blocker, die würden auch niemals, also wenn ein Team sagt, das ist ein Blocker, dann nehmen sie ihn nicht Top 10 oder Top 15 im NFL-Draft. Da sagen sie, das ist ein Top-Receiver, der auch gut blocken kann. Das ist die Message, die das sendet für mich. Und also hier, die Niners haben Luke Farrell gesigned in der Free Agency für, weiß ich nicht, 6 Millionen im Jahr von den Jaguars. Das ist ein Blocking-Titan. So, den kennt kein Schwein. Ist irgendwie völlig, also für brauchst du nicht in Fantasy adden. Ja. So ein Typ ist Tyler Warren halt auf gar keinen Fall und ich glaube auch nicht, dass er, also das wäre schon ein heftiger Flop quasi, wenn er zu einem Blocking-Titan wird. Bin sehr, sehr guter Dinge, dass er ein sehr, sehr guter Titan, also Receiving-Titan wird.
Yes.
Ich bin dann an 201 wieder dran, ne? Ja, genau. An 201. Wir haben hier eine ganze Menge unterschiedliche Optionen, die wir jetzt halt gehen können. Mit Warren so ein bisschen das Blue Chip Prospect weg. Für mich hätte ich jetzt auf jeden Fall genommen als nächstes. Ich gehe dann jetzt mit Luther Burden, Wide Receiver von Missouri. Mochte ihn ja schon länger sehr gerne. Ja, ich bin bei ihm immer wieder hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Ich bin mir auch nicht sicher, was er. Es wird bei ihm so ganz knapp werden. Schafft er das First-Round-Draft-Kapital oder nicht? Top 50 wäre wichtig. Das ist erfahrungsgemäß so ein bisschen bei Receivern schon was. Also ist ein Unterschied, ob du jetzt an 31 zu den Ravens gehst oder an 34 dann irgendwie zu den Giants, das wäre jetzt nicht das, wo ich sage, Draftkapital spielt, also werte ich jetzt anders, ob erste Runde oder zweite Runde, aber wenn du aus den Top 50 fällst, ist blöd, das glaube ich nicht bei Burden, das sehe ich schon, dass er das geht, er wird irgendwo Ende erste, Anfang zweite Runde gedraftet und ist einfach ein Spieler, der sehr gut ist mit dem Ball in den Händen, Playmaker, braucht die NFL, komm, ich glaube nach wie vor an ihn, auch wenn er schon Flaws in seinem Prospect-Profile hat, natürlich.
Ja, fair hier in der Range auf jeden Fall. Ich gehe jetzt hier auch mit einem Prospect, wo ich glaube, sich die Geister ziemlich scheiden, beziehungsweise über den Draft-Process irgendwie die Meinungen immer weiter auseinandergegangen sind. Ein Running Back, der wirklich vor ein paar Wochen noch viel höher ging. Da wird es am Ende entscheidend sein, wo wird er landen, aber Caleb Johnson, Running Back, Iowa, bin ich sehr gespannt und an Anfang der zweiten Runde nehme ich ihn sehr gerne mit.
Ja. Aber da sind wir definitiv gefallen, ja, das ist absolut richtig, ist jetzt der fünfte Running Back, der vom Board geht und ist für mich so ein bisschen, das läutet es ein, dass jetzt sind wir in dieser Range, also diese vier Running Backs, die haben sich ganz klar abgesetzt vom Rest, das sind die irgendwo Elite-Prospects, die wir dieses Jahr haben, die da sind, um die Dynasty-Landscape nachhaltig zu prägen. Der Rest, da wird jetzt interessant, wer dann die nächsten Jahre auch überlebt. An 2-3, da wir jetzt halt einfach keine Prospects mehr haben, die so bulletproof sind, würde ich jetzt mit einem Spieler gehen, bei dem ich Draftkapital erwarte. Ich denke, er wird ein First-Round-Quarterback sein, Jackson Dart. Ich weiß noch nicht, wo er landet. Könnte irgendwie bei den Steelers sein. Ich sehe das aber durchaus auch in der Range of Outcomes, dass er 9 zu den Saints geht. Muss man mal sehen, was passiert, wie das Board dann fällt. Aber Jackson Dart, glaube ich, wird früh genug gehen, um ihn hier Anfang der zweiten Runde zu picken.
Ja, ich mache dann direkt weiter mit dem nächsten Quarterback. Und da schauen wir mal, ob sich die Jalen Hurts-Story wiederholen kann. ja, ein ja, Bama Quarterback bei Hurts war es ja, war glaube ich zum Schluss bei Oklahoma, ne? Aber war, ist ja von Bama, glaube ich, transferiert zu Oklahoma, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, richtig.
Wurde in der zweiten Runde gepickt und athletisch sehr gut und im Prinzip, vielleicht gilt das gleich auch für Jalen Milroe. Diesen Pfad kann man irgendwie schon sehen. Also er ist überathletisch und das ist halt das, was wir in Fantasy dann gerne wollen. Wenn er das Feld sieht, dann wird er halt auch punkten, gehe ich fest von aus. Und da kann man dann eben hoffen, dass er vielleicht in dem richtigen Spot landet. Und dann würde ich halt für Jalen Milroe irgendwie auch mit Second bezahlen, damit man mal schaut, was da so passieren kann.
Ja, ist natürlich absolut spannend. Das ist eben dieses klassische Boomer-Bust-Prospect. Das kann richtig dumm aussehen und kann plötzlich, er kann aber auch der Alter, er hat es schon einfach vorher gewusst. Und es ist am Ende ist es ein ganz simples Risk-Reward-Spiel, das du mit Jalen Milroe eingehst Anfang der zweiten Runde. Ich tue mir jetzt hier tatsächlich ein bisschen schwer mit dem nächsten Pick. Ich finde, jetzt beginnt das wirklich auch. Also, wir sind also auch schon mit dem Pick von Dart. Also, so ab 2-3 geht es so los, wo ich sage, ich habe jetzt hier keine so diese. Ich habe nicht mehr diese MyGuys, wo ich sage, ah, das ist ein Spieler, bin ich voll überzeugt vom Profil und davon, dass der in der NFL funktionieren wird. Ab dann fasert sehr auf und da gibt es so, ja, okay, der hat irgendwie diesen einen Trade, der mir gefällt, oder eben Quarterback hat einen gewissen Value, und Tight End wird vielleicht ein bisschen mehr Draftkapital bekommen, irgendwie so. Und ich würde jetzt weitermachen mit Elik Ayomanor. Hatten wir ja auch, ich glaube, beim letzten Mal hast du ihn gepickt. Ist einfach ein spannender Spieler von Stanford, hat ja Travis Hunter als Cornerback komplett eingeschult, hatte ich damals auch, glaube ich, sogar schon erwähnt. Ist einfach jemand, der eine Calling Card haben sollte, glaube ich, in der NFL. Der kann auf eine gewisse Art und Weise gewinnen, hat mich am College überzeugt, dass das funktioniert. Und ich glaube, dass sich das ganz gut auf die NFL übertragen lassen sollte. Sollte auch gewisses Draftkapital bekommen. Müssen wir aber natürlich auch sehen, muss sich dann auch bestätigen, das Ganze.
Ja, Top 50 absolut denkbar. Einfach auf das athletische Profil etc. Also kann ich schon sehen, dass da Teams den Shot wagen. Das denke ich
Genau.
auch, ja. So, ich gehe dann mal. Boah, ja. Auch mit so einem Übergangs-Running Back. Cam Scadabo. Natürlich All-Name-Team. Aber ja, mal schauen. Also er war ja bei Arizona State, hat er ja echt krass produziert. Am Ende des Tages ist halt die Frage, kann er das auch in der NFL tun? Also kann das halt auch gegen diese Competition tun? Das wird man bei Scadabo halt sehen müssen. Ich glaube, er wird ein ordentliches Draftkapital bekommen, wird, denke ich, auch mal eine Chance bekommen in der NFL zu spielen. Wie gesagt, Frage ist, wie wird er dann aussehen? So, und den Shot auch hier wieder Mitte der zweiten Runde. Man bekommt halt keine Flawless Prospects mehr. Dementsprechend passt das so.
Ja. Ich weiß, also es ist wirklich so ein Spieler, ich. Oh.
Du bist
Also
überzeugt, sehe ich schon.
2-7, 2-7, es ist schlimm. Also, weißt du, der schaut mich hier vom Top of the Board an. Und ich glaube, ich muss den eigentlich nehmen, weil ich glaube, das wird auch ein Receiver mit Top 50 Draft-Kapital oder mit guter Chance auf Top 50 Draft-Kapital sein. Ist aber eigentlich was, was komplett gegen meine DNA geht, muss man auch dazu sagen. Trey Harris, Ole Miss. Ja, ich weiß nicht. Das
Oje.
ist halt wieder so ein, das ist halt wieder so ein Spieler, da irgendwie bei Louisiana Tech rumgewurschtelt, ewig lang. Dann kommt er da zu Ole Miss, produziert 2 Jahre gut. Im letzten Jahr ist er dann überragend pro Spiel und so. Weißt du, das ist doch, haben wir jetzt schon 100 Mal gesehen, die Story. Und es ist wieder diese Story, Fifth Year Senior, war dann halt ein bisschen athletischer als der Rest, bisschen schneller, bisschen stärker. Der kommt in die NFL und plötzlich geht das wieder in Rauch auf. Nichtsdestotrotz, ich nehme ihn hier in der zweiten Runde, weil ich jetzt auch, weil ich eben schon glaube, er wird die Chance bekommen, aber wie hoch ist die Chance, dass wir hier irgendwie halt diesen nächsten Super Senior kriegen, der dann mit auf einmal in der NFL gegen abgewichste Cornerbacks spielt, die 2 Jahre älter sind als er und die ihn halt am langen Arm verhungern lassen.
Ja, also ich frage mich, warum du ihn dann nimmst bei deinen ganzen
Ja, weil er halt
Gegenargumenten.
trotzdem, ich sag's ja, weil er Top 50 Draftkapital bekommt.
Ja, gut,
Es
okay.
würde mich null wundern, wenn der in der ersten Runde geht. Null würde ich mich das wundern.
Boah, ey. Also,
Ja.
das ist tatsächlich so ein Prospekt, bei dem ich echt raus bin, glaube ich, aufgrund dieser Thematik. Aber ja. Gut, man, also, boah, erste Runde wäre schon hart, ne? Das wäre schon harter Pain, also. Die Seahawks brauchen
Also,
Outside Receiver.
ja gut, also das wäre ja Top 20, also da muss man sagen,
Ja, nach dem
das wäre
Downtrade
krass.
vielleicht.
Ja, aber hey, also schau dir nochmal, jetzt ich muss es mir aufrufen, was war 2024 NFL Draft Round 1? Das ging doch, also da gab es den Receiver Run plötzlich am Ende der ersten Runde. Und dann ging es ja noch weiter mit McConkey in der zweiten. Aber da hinten, da gingen plötzlich, jetzt lese ich es nochmal vor. Moment, hier sind wir. Da ging an 28 ging Xavier Worthy, dann ging an 31 Ricky Pearsall, dann ging an 32 Xavier Leggett, aka Trey Harris. Ist einfach Xavier Leggett 2.0. Dann ging Keon Coleman an 33, Ladd McConkey an 34, Jalen Polk an 37. Und jetzt kann man sich überlegen, ist das jetzt das, was ist jetzt der Takeaway daraus? Lässt man einfach die Finger davon und sagt, don't mess around with it? Hätte ich jetzt die super Alternative, würde ich auch die Alternative nehmen. Aber, ne, Pearsall haben wir halt auch Mitte der zweiten Runde gedraftet letztes Jahr.
Ja, klar,
Musst du
wenn
halt dann
das
irgendwie auch machen. So,
Draftkapital
das ist. Ja.
da ist, dann kann man das Argument finden.
Ich sehe
In
keinen
der
Receiver
Realität
mehr.
probiert man.
Ja, ich sehe keinen Receiver mehr, der da sonst geht, ehrlich gesagt.
Ja, ich hätte noch einen.
Ja? Okay,
Na
dann
komm.
schnappen wir den
Na
gerne
komm,
weg.
dann nehme ich den jetzt, dann nehme ich ihn jetzt, dann
Ja.
können wir gleich darüber sprechen. Wäre jetzt nicht
Ja.
unbedingt mein Pick gewesen, aber ich nehme ihn jetzt einfach.
Ja.
Glaube, dass er Top 50 Draftkapital auf jeden Fall bekommen kann. Nicht safe, aber kann.
Ja.
Ist halt ein großer, großer Receiver. Jaden Higgins, auch von Iowa State. Und, oder, was heißt auch, aber von Iowa
Ja,
State.
von Iowa
Und
State, ja.
genau, und dementsprechend auch ein Spieler, der auch hin und wieder mal Hype hatte.
Ja.
Und wo ich mir schon vorstellen kann, dass sich Leute halt in diese Outside-X-Rolle dann bei ihm, die das bei ihm sehen können. Und ja, einer, wie gesagt, der irgendwo in der zweiten Runde gehen könnte.
Ja, also mag ich als Prospect lieber als Trey Harris auch. würde mich sehr freuen, wenn der, wenn bei, wenn die beide hier irgendwie Top 50 gehen, dann bin ich auch eher bei Higgins. Bei Higgins halte ich es für unwahrscheinlicher. Es ist einfach so ein bisschen, wie ich
Ja.
die NFL ehrlicherweise einschätze.
Ja, es ist wahrscheinlich fair. Ist wahrscheinlich fair. Ja.
Ich möchte ja Trey Harris auch nicht seine Leistungen in der SEC madig machen. Das sei ja durchaus, sei ihm ja gegönnt, dem Kollegen. Das
In
schätzt die
der
NFL ja
Offense,
durchaus. Ja.
die natürlich auch prädestiniert für solche Production ist, ne?
Ja, ist so ein bisschen wie, oh Gott, wie heißt er? Von Tennessee bei den Giants gelandet, dieser Speedster. Der war nicht so alt.
Ja, oh,
Vor drei
der
Jahren oder vor
so
2 Jahren, das war
so
das,
ein
drei,
dünner, so ein
genau.
dünner, ja.
Ja. Hat auch eine Bombe nach der anderen gefangen. Fällt mir aber, oh, muss ich jetzt nachschauen. New York Giants Wide Receiver. Not my league neighbors, müsste man dazu noch eingeben. Jalen Hyatt.
Ah, ja.
Das ist halt, das sind genau diese Spieler, ne? Da weißt du schon, eigentlich kann das nichts werden, aber man verbrät ja doch den Second Rounder drauf und sagt sich, ja, diesmal funktioniert's. Ich nehme jetzt auch so einen Übergangs-Running Back. Du hattest Cam Scadabo genommen. Ich nehme einen Spieler, bei dem ich glaube, dass er wirklich, dass er einfach das athletische Profil hat, dass er irgendwo die Production hat am College. Ich nehme RJ Harvey. Der ist tatsächlich auch noch älter als Trey Harris, aber auf Running Back juckt es mich nicht. Da kann er von mir aus seine Prime auf dem Rookie-Contract verbringen und dann in die USFL oder CFL oder was auch immer es dann gibt in 4 Jahren wechseln. Aber bis dahin glaube ich an RJ Harvey so als Tyrone Tracy 2.0 oder als Tyrone Tracy aus dem 25er Draft.
Ja, schön, dass du Tyrone Tracys Vater gedraftet hast.
Ja.
Ja.
Sein Zwillingsbruder
Ja,
vielleicht.
boah, ne, uralt, aber wie du schon sagst, ist halt egal, wenn du die
Ist
Production
halt egal,
bekommst,
ne?
wenn der
Ja.
Landing-Spot passt.
Ja.
Ja, ich gehe jetzt hier mit einem Tennessee-Spieler, weil du gerade davon gesprochen
Oh,
hast,
ja.
ne? Wir nehmen jetzt hier mal den ehemaligen Teamkollegen von Nico Ayamelava, der ja unter der Woche transferiert ist, was alle College-Fans, glaube ich,
Ja.
mitbekommen haben, was wahnsinnig war, was da abging.
Ja.
Aber ja, ich nehme hier Dylan Sampson, letztes Jahr bei Tennessee abgeliefert, Record-Breaking Season, ne? Ich glaube irgendwie, weiß ich nicht, weit über 20 Touchdowns gemacht und ein bisschen. Ja, in Anführungsstrichen anders heißt, aber noch im Rahmen von der Größe her. Auch ein Back, ja, muss man sehen, wo er landet. Das ist, glaube ich, einer, den ich gern so einer Shanahan, keine Ahnung, McDaniel-Rolle sehen würde in so einer Offense, in diesem Outside-Zone, in dieser Outside-Zone-Geschichte. Ja, Samson eher so ein. Ich glaube, so ein schnellerer Back halt eben. Und ja, deswegen, Samson wird spannend, wo er landet, wann er wo landet. Und dementsprechend aber einer natürlich aus diesem Running Back-Gewühl, kann man
Ja, wir sind
sagen.
jetzt im Running Back Gewühl. So ist es. Das gehört dann dazu. Ich glaube, wenn wir schon im Gewühl sind, würde ich vielleicht einen nehmen, der outstanding ist in gewisser Weise. Der ist nämlich sackschnell. Bashaul Tuten ist einfach ein
Yes.
Spieler. Ne? Wir sind noch Pre-Draft. Wir können ihn noch früh draften. Ich nehme ihn mal an 2.11. Ich glaube, ich habe so im Urin, dass ich den im wirklichen Rookie-Draft hier, wenn wir Post-Draft unterwegs sind, dass ich ihn mir in der 4. Runde snacken kann, weil er einfach kein Draft-Kapital bekommen wird. Da gibt es null Hype. Da ist wirklich, liefert athletisch so ab, aber die NFL scheint ihn überhaupt nicht zu schätzen. Ich hoffe nach wie vor jetzt halt hier an der Stelle drauf, dass ihn ein Team irgendwie mag. Irgendwie eben auch so ein Miami wieder wie Jalen Wright letztes Jahr. Dass man sagt, okay, da gibt es ein Team, das schätzt diesen Speed Und ja, dann wäre ganz interessant. Tuten hat die athletischen Werte, nach denen wir irgendwie suchen auf der Position.
Ja, Big Play Runner auf jeden Fall. Also echt spannend, so ob der jemals halt eine Rolle bekommt, die mehr als 5 Carries pro Spiel beträgt. So, und das ist halt das, was mich interessiert. Aber ansonsten bin ich dabei. Also Athletik passt. So, dann mache ich mal weiter, mache die zweite Runde zu und nehme Tyler Shark. Louisville QB. Kriegt halt immer wieder Hype. Das hält sich konstant seit irgendwie Wochen und Monaten. Und ich glaube, den sehen wir irgendwie in Runde 2 vom Board gehen. Und ich glaube, dann nimmt man ihn hier halt einfach.
Musste. Hilft alles nix. Das ist so absolut verständlich. Ist dann, jetzt hast du eigentlich also endgültig deinen Jalen Hurts 2.0 quasi gedraftet. Ohne dass er so athletisch wäre wie Jalen Hurts, aber du hast halt deinen
Ja,
Second Round Quarterback auf jeden Fall eingesackt.
aber er ist halt so alt wie Jalen Hurts, von daher.
Ja, das ist vielleicht
Also
ein bisschen
Jalen
der
Hurts
Nachteil.
heute.
Ja. Der eine hat einen Super Bowl, der andere vielleicht bald Second Round Draft Kapital. Naja, das ist wie es ist, ne? Machst du nix. Ich wühle mal, glaube ich, stattdessen eher weiter. Ich würde mich mit DJ Giddens an der Stelle, oder ich würde mich jetzt bedienen an Bord mit DJ Giddens, ist ein Running Back, durchaus auch produktiv gewesen, ist halt groß genug. Das ist so ein bisschen die Frage, was ist, weiß ich nicht, wie gut kann dieser Running Back, der über Yards After Contact am College, also davon hat er schon am College gelebt, da irgendwie über 4 Yards After Contact pro Run gehabt und ist aber 6'1 groß. Ich finde, diese 6 Fuß, 6'1 Running Backs, also diese Übersetzung in die NFL ist schwierig. Da ist so Derrick Henry gefühlt die große Ausnahme, die dann da nach wie vor noch funktioniert mit diesem Style. Ansonsten sind die meistens ziemlich schnell done. Irgendwie in den vergangenen Jahren. Und das ist so ein bisschen meine Angst bei DJ Giddens. Aber er ist 21 Jahre alt, hat echt gute athletische Werte, wie gesagt. Vielleicht kann er ja die nächste Ausnahme sein. Und dann wäre er hier ein ganz spannender Spieler in diesem Knäuel der Running Backs, die da so ab Mitte Runde 2 bis Ende Runde 3 irgendwie verfügbar sind.
Ja.
Was heißt Ende Runde 3, gefühlt Ende Runde 4? Es gibt viele.
Ja. Ja, es gibt viele, genau, leider nicht so gute Spieler wie die, die wir in der ersten Runde hatten auf dieser Position.
Ja,
Und zwar
das
gehe ich jetzt
stimmt.
hier mit einem Tight End.
Ja.
Elijah Rojo von
Ja.
Miami. Athletik super. Ja, Sample Size gering. NFL Transition, ja, da steht ein
Fraglich, ja.
Fragezeichen dran. Ich denke, Runde 2 oder 3 wird er vom Bord gehen. Und dann kann man hier, denke ich, an der Stelle mal einen Shot nehmen.
Absolut. Kann man auf jeden Fall machen, würde ich auch so sehen. Ich glaube, als nächstes, ich bleibe. Ja, ich bleibe bei den Running Backs. Ich würde mir Ollie Gordon nehmen von Oklahoma State. Ein Spieler, der ja, weiß ich, also ja, der noch deutlich höher war, eigentlich von der Erwartungshaltung her, der jetzt halt auch ganz schön gelitten hat. Ist ein Big Back, also das muss man schon sagen, irgendwie 226 Pfund bei der Combine, das ist schon massiv. Ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht, welche Backs es eigentlich noch gab, die schwerer waren als er. Ist da schon ganz vorne dabei. Ist die Frage, ob er halt mehr sein kann als ein reiner Early Down Thumper. Ich glaube, dass er wirklich, also er war wirklich stark in 2023 als Sophomore, hatte über 2000 Scrimmage Yards und 2024 ging es dann eben bergab. Aber muss man auch sehen, kann auch immer mal an der Offense liegen. Wir wissen, dass wie es bei Running Backs ist. Und wenn du da irgendwo durch eine Verletzung durchspielst oder so, dann fällt halt auch mal die Production ab. Deswegen glaube ich, er hat Talent, das hat er gezeigt. Hat es früh gezeigt am College, das mag ich eigentlich. Hat die Statur, um eine wirklich starke Rolle zu spielen, auch um viele Carries zu bekommen, viele Touches zu bekommen. Könnte aber auch so ein Tyler Algier werden in der NFL, ne? So den man als Komplementärback sieht, neben dem, der dann die Valuable Touches bekommt. Ich bin gespannt, wo Ollie Gordon landet.
Ja, glaube ich, sehr, sehr enttäuschend, wenn man bedenkt, wie er rekrutiert wurde und
Ja.
wo er jetzt wahrscheinlich gehen wird, so, ne?
Ja, absolut. Also wo er auch noch ging, wenn du jetzt letztes Jahr einen Rookie-Mock gemacht hättest.
Ja, es liegt natürlich an den
2024 im
2000
Sommer.
Yards, ne? Ja.
Ja, klar, natürlich.
Ja, ich gehe dann mit einem Running Back, der beim Combine super abgeliefert hat, Backup von unter anderem Bijan am College schon war, Texas Running Back Jaden Blue. Ja, bekommt aktuell irgendwie so ein bisschen Hype. und wird immer mal in höheren Runden auch gemockt. Schauen wir mal, würde ich sagen, also wie es dann in der Realität aussieht, aber ist halt so ein Third Down Back irgendwie gefühlt, der irgendwie ja zumindest Valuable Touches sehen könnte und dementsprechend Blue für mich hier ein guter Pick in der
Ja.
dritten Runde.
Ich gehe jetzt hier mit einem absoluten Upside-Prospect, das aber auch eventuell in 6 Monaten schon nicht mehr auf meinem Dynasty-Team ist. Harold Fannin Jr., Tight End von Bowling Green. Einfach ein Spieler, der mega produziert hat im College, der ist erst 20, geht jetzt mit 20 in den Draft. Aber ist das wirklich ein Tight End? Kann der als Tight End in der NFL funktionieren? Ist die große Frage. Ich denke, hier ist es jetzt den Shot wert. Aber ich weiß eben, wie gesagt, da gibt es auch ganz viel Downside. Das ist ein nie, ne, sage ich mal, ist ein Dart Throw, der höchstwahrscheinlich schief geht. Aber ich glaube, wenn dieser Spieler funktioniert und hittet, dann hittet er halt richtig.
Ja, spannend. Ich gehe mit dem nächsten Running Back. Ich gehe hier mit Devin Neal. Und bei Devin Neal, er war jetzt zum Schluss in Kansas, genau am College, und hat da echt produziert auch. War da echt produktiv. Schauen wir mal. Draftkapital wird sich zeigen. Könnte sein, dass das ein bisschen zu niedrig ist. Aber einfach ein Running Back Buddy. Ich glaube, der auch sich eine Weile in der NFL halten wird.
Ja, würde ich mich ehrlich gesagt wundern, wenn er das nicht tut. Schade, weil der jetzt auch mein nächster Pick gewesen wäre. Ich bin dann an dem Punkt, komm, ich nehme den nächsten Tight End-Spieler, der beim Senior Bowl echt für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ich gehe mit Mason Taylor, Tight End von LSU. Ist ein klassischerer Tight End und ist einer, der jetzt noch nicht so im Fokus steht. Ich bin gespannt, wo er am Ende geht. Wird natürlich auch die große Frage sein, was bekommt er an Draftkapital? Ist, glaube ich, so ein All-Around solider Tight End und könnte sein, dass der durchaus Draftkapital bekommt und dann könnte dann Shot werden.
Ja, also bei allem, was man hört, die Range scheint ja irgendwie so Ende Runde 1
Ja, genau.
anzufangen, ne?
Ja, die
Also
Range
schon
geht da
wild,
los.
ja.
Ich denke, dass er zweite Runde schon gehen wird. Also die Teams lieben ihn offensichtlich. Also wie gesagt, Senior Bowl war er, also irgendwie gefühlt, also seit dem Super Bowl. Quasi die ganze Offseason und dieser Draft-Process kaum ein Spieler, der so da gestiegen ist wie Mason Taylor.
Ja, absolut. Ja, ich gehe jetzt hier, jetzt wird es ja wirklich, kommen wir in eine Range, wo man wirklich nicht mehr sich unbedingt freut zu picken.
Nö.
Ich würde jetzt hier an der Stelle mal mit einem Quarterback gehen, der mit sehr riesigen Highschool-Hype kam, nach
Oh.
Ohio State, dann nach Texas transferiert ist, Quinn Ewers.
Ja.
Bekommt, glaube ich, mehr Draftkapital, als er eigentlich, als eigentlich berechtigt wäre, so muss man es vielleicht sagen. Also ich glaube nicht so richtig an Ewers, muss ich sagen, bei allem, was man so von ihm die letzten Jahre gesehen hat. Aber ich glaube, NFL-Teams probieren diesen Shot nochmal auf das Talent. Und da wird man sehen, wie sich das dann entwickelt.
Bei dem ist das wirklich, ich schaff's nicht, das übers Herz zu bringen. Es ist einfach, ich finde ihn so unfassbar. Also er hatte wirklich, was war das, dieses eine, ich glaube, es war dieses eine Game gegen Alabama, das so geil aussah, wo er sich dann auch verletzt hat. Und da dachte ich, jetzt
Ja.
reißt das rum, und seither wieder komplett, immer wenn er gespielt hat, Katastrophe oder immer wieder Dinge einfach weggeschmissen. Ich glaube nicht mehr an ihn, aber ich verstehe es auch absolut. Hier in dem Spot kann man den absolut, den Pick rechtfertigen. Ich gehe jetzt nochmal mit einem Running Back, ein weiterer aus dem Knäuel, Damian Martinez aus Miami. War davor schon bei Oregon State, ein Spieler, ja, sage ich mal, Size-Speed-Combo ist einfach gut und All-Around-Skillset ist okay. Muss man einfach sehen. Ich glaube, als jetzt müsste ich durchzählen: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Der Running Back vom Board. Da habe ich überhaupt keine Schmerzen, Damian Martinez zu nehmen. Glaube ich, das rechtfertigt als Prospect schon.
Ja, ich gehe dann mit dem, wenn du es durchgezählt hast, ich gehe mit Nummer 15 auf der Running Back Position hier. Und ich gehe mit der Reinkarnation von Austin Ekeler, Breshad Smith von SMU. Ein Spieler, wo ich ähnlich wie bei Ekeler nicht viel Draftkapital sehe. Also mal gucken, wo der landet. Aber es ist halt ein guter Passcatcher. Ich glaube, es ist ein umfunktionierter Wide Receiver auch tatsächlich. Und ja, hat halt super Production durch die Luft gerade. Eben liegt in der Natur der Sache. Und ja, möglicherweise findet der seine Rolle bei einem NFL-Team.
Ja, verstehe ich absolut. Kann man hier, denke ich, den Case machen für den Kollegen. Wäre bei mir jetzt auch mit auf dem Board gestanden. Ich gehe dann jetzt nochmal weg von Running Back. Ich gehe Richtung Receiver nochmal. Jalen Royals von Utah State. Irgendwie ein ganz spannend, also weiß nicht, ist halt so ein Receiver, den ich schwer greifen kann, der aber auch immer wieder, ja, sag ich mal, Buzz bekommt, dass er ordentliches Draftkapital bekommen kann. Wäre ein Spieler, der Outside gewinnen kann, finde ich, hat die er hat die perfekten Maße schon mal mit 6 Fuß, 205 Pfund. Da, das wäre alles da. Jetzt muss man sehen, war eben auch so, dass er jetzt nicht durch seine Production hat er jetzt nicht gerade alle vom Hocker gehauen, sonst würde er jetzt hier in Runde 3 auch nicht mehr an Bord sein. Aber hat Flashes gezeigt. Könnte sein, dass er eben Draftkapital bekommt und dann könnte er durchaus eine Option werden für die Rookie Drafts. Und finde, unter den Receivern, er gehört halt in dieses Tier an Receivern, das jetzt hier noch an Bord ist. Da gibt es aber auch noch durchaus andere Namen, die ich jetzt hier auch noch hätte picken können. Gibt es jetzt irgendwie, finde, wir haben jetzt auch schon ganz lang, muss man sagen, Jaden Higgins war der letzte Receiver, der von Bord ging an 2.8. Dass Jalen Royals jetzt hier an 3.11 geht, ist eher stellvertretend dafür, dass jetzt einfach da ein riesiger Tierbreak da ist im Moment bei den Receivern und jetzt könnte man anfangen, wieder die nächsten zu nehmen, aus meiner Sicht.
Ja, jetzt, also es gibt jetzt echt einen Wust an Spielern, die man hier nehmen kann. Und wo ich sage, okay, ob ich jetzt den 3-12 oder den 4-12 habe, spielt eigentlich, glaube ich, keine Rolle. Also, Ne, ist halt einfach dieser Crapshoot, der jetzt hier stattfindet. Ich glaube, unter normalen Umständen hätte ich jetzt Zaire Bond genommen. Der hat sich aber, glaube ich, einfach off-field vom Board von vielen Teams verabschiedet. Ich glaube, den werden wir vielleicht sogar gar nicht gedraftet sehen. Ich also bin
Würde mich
echt
nicht wundern.
gespannt, aber das sind immer solche Stories, so Receiver oder so Spieler, die auch nicht Top-Elite sind und dann Off-Field-Issues haben. Das finden die Teams meistens nicht so ganz toll. Deswegen gehe ich jetzt mal mit einem Analystenliebling, wo ich ehrlich gesagt noch gar nicht so eine starke Meinung zu habe zu dem Spieler und wo ich auch sage, der war mir vorher auch also den habe ich erst durch unzählige Podcasts und so weiter gehört. Unter anderem bei Don't the Talk war er auch hoch dabei, aber auch zum Beispiel Robert Mays und so weiter von The Athletic fanden ihn auch toll. Und dann sage ich mal, okay, auf der Grundlage nehme ich diesen Shot einfach mal und nehme Kyle Williams von Washington
Ah
State.
ja.
Ja, einfach auch unter dem Hintergrund, ich sag mal, so wie es mir geht, geht es sicherlich auch einigen anderen und so ist er vielleicht noch tradebar. Er ist jetzt kein Spieler, wo ich Hard
Ja.
Feelings habe oder sowas, aber ja.
So geht's vielleicht auch der NFL.
Ja.
Das wäre natürlich wirklich witzig. Ja, spannend. Gut, damit sind wir durch. Durch unseren finalen Pre-Draft, Mock-Draft, drei Runden. Ich glaube, man hat ein
Yes.
gutes Bild bekommen, wo, ab wann das auch wirklich losging mit dem Crapshoot und wir dann auch gesagt haben: Gut, jetzt gibt es hier einen Wust an Spielern, wir können hier picken. Irgendwo sieht man klar, wo das Talent der Klasse liegt. Ganz am Anfang ein paar Elite-Prospects, dann einige, wo wir uns sehr, sehr wohl fühlen. Die gehen hier so bis Anfang Runde 2 und dann irgendwann bricht das durch und man sieht, ja, jetzt müssen wir einfach gucken, was der NFL-Draft bringt. Ab Runde 3 wird es wirklich wild und wir werden sehen, was die Woche bringt, würde ich sagen. Der Donnerstag, der Freitag, der Samstag wird uns sehr viel sagen darüber, was davon überlebt von unserem finalen Pre-Draft-Mock. Phil, last words von deiner
Yes.
Seite?
Ja, viel Spaß beim Draft. Ich werde den wahrscheinlich live verfolgen irgendwie. Mal gucken. Vielleicht kann man sich ja ein bisschen austauschen bei uns im Discord. Ich glaube, irgendwie streamen werde ich nicht, aber ja. Ich wünsche euch
Genau.
allen viel Spaß.
Da kann ich mich nur anschließen. Wir werden ein bisschen chatten nach Möglichkeit. Ich werde ihn wohl nicht live ansehen. Dafür brauche ich ein bisschen Schlaf. Aber ansonsten wünsche ich allen, die live gucken, viel Spaß. Freue mich sehr auf die Reactions übers Wochenende. Und wir werden uns wiederhören, wenn der NFL-Draft vorbei ist, mit einem Post-Draft-Reaction-Pod. Vielen, vielen Dank an alle fürs Zuhören, an dich, Phil, für deine Zeit. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Ciao,
Yes,
ciao.
bis dann. Ciao.